Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie herzlich zur zweiten Vorlesung im Rahmen dieser Öffentlichkeitsveranstaltung unseres Exzellenzzentrums CEPLAS. Und das Thema der heutigen Stunde ist Gene und Genome. Was macht ein Pflanzenzüchter? Aber gehen wir nochmal ein wenig zurück auf die letzte Stunde. In der letzten Stunde habe ich denjenigen von Ihnen, die da waren, versucht zu erzählen, wie die Entwicklung der Menschheit ablief und dass da hier ungefähr vor 10.000 Jahren ein ganz gewaltiger Einschnitt war. Nämlich, dass die Menschen beschlossen haben, Landwirtschaft zu betreiben, also Ackerbau und Viehzucht. Und der Yuval Noah... Also, der Yuval Noah Harari, der in seiner kurzen Geschichte der Menschheit geschrieben wird, sagt, dass es im Laufe der Menschheitsentwicklung eigentlich drei Revolutionen gegeben hat. Und über diese mittlere, diese landwirtschaftliche Revolution habe ich gesprochen. Ich habe auch ein wenig über diese kognitive Revolution gesprochen. Darüber können wir diskutieren, ob die wirklich stattgefunden hat. Aber wir wollen uns heute damit beschäftigen, wie jetzt, was die wissenschaftliche Revolution für einen Einfluss gehabt hat auf die Art und Weise, wie wir mit Pflanzen umgehen. Lass mich nochmal zurückgehen. Ich habe in der letzten Stunde damit aufgehört, dass ich gesagt habe, Ihnen erzählt habe, was denn abgelaufen ist, als die Menschen im Vorderen Orient oder wo auch immer angefangen haben, Pflanzen zu domestizieren, Pflanzen zu zähmen. Und ich hatte eine ganze Reihe von Faktoren aufgeführt, was die Menschen gemacht haben. Unter anderem haben sie hier beim Weizen darauf selektiert, dass die Weizenkörner nicht wie beim Wild Weizen, also beim wilden Emmer in dem konkreten Fall, runterfielen und sie das Zeug von der Erde aufsuchen mussten, sondern sie haben darauf selektiert, dass die Körner an Spross blieben. Das heißt, dass die Rachis, die Spindeln, an der die kleinen Blütchen sind, an denen die Körner herauskommen, dass die nicht zerbricht, sondern bleibt. Ich habe nochmal aufgeführt als zweites Beispiel, dass die Menschen die Attitüde hatten, auf groß zu selektieren. Also keine kleinen Tomaten wie hier, diese Wildtomate, sondern große Tomaten. Oder hier beim Mais. Hier der Kolben des Vorläufers vom Mais, dieses Wildgrases Theosinth, die sieht ziemlich mickrig aus. Ne? Und hier der Kolben einer Elite-Sorte, wie sie heutzutage in Europa oder im amerikanischen Westen angebaut wird. So, all diese Sachen sind vor 10.000, 12.000 Jahren im Vorderen Orient oder im Fall vom Mais vor ungefähr 8.000 Jahren in Mittelamerika abgelaufen. Und die ganze Zeit danach ist eigentlich nicht mehr so richtig viel passiert. Das, was in der Steinzeit, was die Menschen an Verfahren heranbrachten, ist eigentlich tradiert worden, vielleicht ein wenig weiterentwickelt worden, aber im Prinzip ist es so geblieben. Und auch wenn man sich vor Augen führt, was hier passiert ist, dass zum Beispiel aus dieser Brassica oleracea, dieser Pflanze hier, die ja nun mickrig aussieht und nichtssagend aussieht, dass es den Menschen gelungen ist, diese verschiedenen Varianten des Gemüsekohls zu züchten. Ne? Also hier den Weißkohl, dem Sauerkraut gemacht wird, hier den Blumenkohl, den Brokkoli oder den Grünkohl, Kohlrabi oder den Rosenkohl. Also, das, was die Menschen an Erfahrungen gesammelt hatten, gespeichert hatten, ist eigentlich dann im Verlauf der nächsten Jahrhunderte, Jahrtausenden angewendet worden. Bis so etwa, vielleicht fing es an mit der Renaissance, oder mit der Aufklärung, als die Menschen beschlossen hatten, ihr Gehirn zu benutzen und zu sagen, lass uns doch nicht mal nur die Tradition weiter perpetuieren, sondern lass uns doch anfangen, mal die Sachen zu verstehen. Und das möchte ich Ihnen in der heutigen Stunde vor Augen führen, wie plötzlich die Wissenschaft in die Pflanzenzüchtung Einklang gefunden hat. Also das, was wir hier sehen, dass aus so einer unscheinbaren Brassica oleracea solche vom Phänotyp, vom Aussehen gänzlich unterschiedliche Kulturpflanzen entstanden sind, das ist etwas, was den Charles Darwin im vorletzten Jahrhundert interessiert hat und ihn dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, unter anderem dieses Buch zu schreiben, nämlich der Ursprung der Spezies. Wie sind Arten entstanden? Und was Darwin unter anderem angeregt durch Taubenzüchter bzw. durch solche verschiedenen Varianten von Kohl und so weiter und so fort. Also was Darwin formuliert hat, war, dass er sagte eigentlich, Arten sind nicht stabil. Arten verändern sich im Verlaufe der Zeitachse. Also andersrum formuliert, Evolution ist ein Faktum. Und ich glaube, wir können dazu führen, wer heutzutage das nicht akzeptiert, ist es fair zu sagen, der ist ein Dummkopf? Also Evolution ist ein Faktum. Der zweite Punkt, gerade durch die Beobachtungen der Züchter, die es ja schafften, aus unscheinbaren Pflanzen oder Tieren Phänotypen, Gestalten zu bekommen, die gar nicht so aussahen wie die Ursprungsvarianten, sagte er, dafür ist der Züchter verantwortlich, der selektiert hat, der ausgewählt hat. Also, wenn in der Natur draußen, wer ist dafür verantwortlich? Er sagt einfach, es ist die natürliche Selektion, die Umwelt, die dazu führt, dass die Umwelt selektiert gewisse Eigenschaften heraus. Und da war aber die Frage, an die er sich nicht gewagt hatte oder die er nicht beantworten konnte, woran setzt denn die Selektion an? Was ist denn das Substrat der Selektion? Heraus kommt ein Phänotyp, eine Eigenschaft. Aber was ist das Substrat? Woran setzt die Selektion des Menschen an? Oder der Natur an? Also einfach in so einer simplen Folie formuliert, was ist X? Was ist X? Nun könnte man sagen, aufgrund der bisherigen Erkenntnisse, die Darwin und so weiter gehabt hat, könnte man sagen, X, was kann denn X? Oder welche Eigenschaften hat X? Einmal muss X irgendwie Variabilität besitzen, denn die Arten verändern sich ja im Verlauf des Selektionsprozesses. Oder die Kulturrassen, die Kulturvarietäten verändern sich ja im Verlauf dieses Prozesses. Also X muss variabel sein. Aber, jetzt kommt der Gegensatz, X muss auch irgendwie stabil sein, denn es entsteht ja aus einer Taube immer wieder eine Taube, die man unschwer als Taube erkennt. Oder aus dem Kohl könnte man drüber reden, kann man, wenn man keine Ahnung hat, einen Rosenkohl unterscheiden vom Weißkohl. Aber wenn man ein bisschen sich damit auskennt, dann sieht man, dass X auch eine Stabilität haben muss. Ja, und was das ist, das war lange Zeit unbekannt, bis eigentlich, kann man sagen, Anfang des letzten Jahrhunderts vielleicht, Ende des vorletzten Jahrhunderts, das Konzept des Gens entwickelt wurde. Das Gen als der Faktor, der Funktionsfaktor, der dafür sorgte, dass dieses Merkmal zustande kam. Und was ich im Folgenden jetzt machen wollte, ich möchte mit Ihnen jetzt eine kurze Reise in die Genetik unternehmen. Diejenigen von Ihnen, die Genetik aus dem FF kennen, die können jetzt ein bisschen ruhen und die, die es nicht können, die können zuhören. Also, dann wollen wir uns die erste Frage stellen, was macht eigentlich ein Gen? Und dann die verschiedenen Punkte abarbeiten. Also was macht ein Gen? Ich habe mir dafür diese Gattung Ipomea ausgewählt, diese verschiedenen Bilder von Ipomea, das sind Winden, Windengewächse, wo wir eigentlich eine unheimliche Vielfalt der Blütenfarbe, auch eine Farbe der Blütenform hier abgebildet sehen. Was ist das? Wodurch wird das hervorgerufen? Wir wissen, und einige von Ihnen wissen sicherlich, dass das durch diese Farbstoffe hervorgerufen wird, durch Anthocyane. Das ist die chemische Grundformel, die muss man sich jetzt nicht merken. Ne? Und dann sind hier so verschiedene Rs dran und da sind verschiedene Substituenten dran und dann kommen hier solche Anthocyan-Varianten raus mit unterschiedlichen Farben. Ich kann mir nie merken, welche Farbe was ist, aber glauben Sie mir einfach, die sind unterschiedlich gefärbt. Das heißt also, das, was wir an Farben da gesehen haben bei den Ipomeen, das kommt dadurch zustande, dass wir unterschiedliche Anthocyane in den Blüten vorkommen haben und dass wir unterschiedliche Kombinationen von Anthocyanen in den Blüten vorkommen haben. So, stellen wir uns jetzt die Frage, wodurch kommen denn die Farbstoffe überhaupt zustande? Und da sagt der alte Stoffwechselchemiker oder der Biochemiker, da sagt das ganz einfach. Das kommt dadurch zustande, dass ich von gewissen Grundsubstanzen ausgehe und dann sukzessive chemisch diese Grundsubstanzen verändere und unten kommt jetzt raus Anthocyane oder in diese Richtung Flavophene oder hier Tannine. Also es gibt einen Stoffwechselweg, der Schritt für Schritt, Synthese für Synthese zu dem Endprodukt dieser Anthocyane führt. So, und da sehen wir, dass diese einzelnen Schritte von Katalysatoren, von Enzymen gemacht werden. Wir wissen, von Proteinen gemacht werden. Dass das der Fall ist, das ist eigentlich erst in den 30er, 40er Jahren des letzten Jahrhunderts bekannt geworden. Nämlich, was ist das, dass das Enzyme sind? Und dass diese Enzyme von Genen kodiert werden. Dass also Gene ein Enzym kodiert und das Enzym macht was. Und das ist, ich komme gleich auf den Entdecker dieses Gen-Enzym-Konzeptes zurück, das ist zum Beispiel hier wiederum an dieser Ipomea klar. Hier haben wir eine Ipomea nil, die diese schöne blaue Farbe zeigt. Und hier haben wir eine Mutante, also wo genetisch gesehen durch Zufallsmutagenese, indem ich also Röntgenstrahlen draufgehauen habe oder chemische Agenzien draufgegeben habe oder was auch immer oder einfach die Höhenstrahlung habe wirken lassen, wo ich also eine Pflanze bekam, die nur weiß war. Und wir wissen, dass in dieser Pflanze ein Gen kaputt ist. Da ist ein defektes Gen drin. Und zwar, wenn man jetzt wieder auf den Stoffwechselweg schaut, in dieser R1-Mutante von Ipomyanil, da ist das Eingangsgen, was das erste Enzym kodiert, was diesen ganzen Stoffwechselweg dann macht, ist kaputt. Gen kaputt, keine Farbe, weiß. Also, könnte man doch sagen, wenn wir uns das anschauen, was wir eben schon abgeleitet haben, ein Gen kodiert ein Protein, was in unserem Falle ein Enzym, ein Katalysator ist, und dieser Katalysator produziert letztlich gesehen ein Merkmal. Dieses, dass ein Gen ein Enzym kodiert und das Enzym dann das Merkmal verursacht, das ist von zwei Leuten formuliert worden als Hypothese, und das waren Beadle und Tatum, und die beiden haben dafür den Nobelpreis bekommen. Erst 1958, aber die Entdeckungen wurden schon in den 40er Jahren des letzten Jahrhunderts gemacht. Ja, an dem Brotschimmel Neurospora crassa. Ich brauchte sie weiter auseinander zu dividieren, wie das gemacht worden ist. Ähnlich, wie ich es Ihnen hier für die Anthocyane geschildert habe. Also ein Gen kodiert ein Enzym und das Enzym als Katalysator macht etwas. Ja, damit kommt die nächste Frage. Jetzt haben wir ein Gen, da haben Sie verstanden, das macht ein Enzym, ist ein Katalysator, das macht eine Reaktion. Wie kommt denn jetzt Variabilität in Genen zustande? Also bei dem oder bei anderen Genen. Wieso sind Gene jetzt variabel? Was ist das? Und dann möchte ich nicht bei Ipomea bleiben, sondern ich nehme einfach ein Beispiel vom Mais, aber ich bleibe bei den Farben. Und hier haben wir sowas Ähnliches, wie ich ihn gerade für Ipomea gezeigt habe, bei Mais. Hier haben wir einen Maiskolben. Hier, der ist braun gefärbt, das heißt, die Samenschale der Körner haben diese dunklen Farben, das sind Flovaphene. Vielleicht können Sie sich erinnern, das war auf dieser großen Folie am Anfang drauf. Und Sie sehen auch, dass die Spindel braun gefärbt ist. Also das heißt, die Körner rumrum und die Spindel ist braun. Hier sehen wir, dass weder die Körner noch die Spindel braun, sondern weiß sind. So, also da wissen wir, da ist dieses Gen völlig defekt. Das macht nichts. Aber jetzt schauen Sie die nächste Folie an. Da haben wir jetzt hier nochmal zum Vergleich, hier, wo alles intakt ist, überall braune Farbe ist und hier, wo alles weiß ist. Und hier sehen wir eine Variante dieses Gens. Da ist die Körner weiß, aber die Spindel ist braun. Und hier sehen wir eine Variante des Gens, wo die Spindel weiß ist und die Körner sind braun. Das heißt also, ein Gen kann offensichtlich in verschiedenen Zustandsformen, oder es gibt Varianten von einem Gen. Das ist immer das gleiche Gen, immer das gleiche Protein, aber hier haben wir es gar nicht, dann sehen wir diesen Totaleffekt und hier sehen wir verschiedene Varianten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Begriff, den wir jetzt einführen müssen und der essentiell für die Genetik ist, nicht? Dass wir sagen, es gibt den Begriff des Gens, in diesem Falle kodiert das Gen dieses Protein P1, für die Biologen unter Ihnen, das ist ein Transkriptionsfaktor, für die Nicht-Biologen vergessen Sie es, ne? Also es kodiert also ein Protein, ne? Und wir sehen, dass es von diesem Gen verschiedene Varianten gibt, die unterschiedliche Effekte haben. Also ein totes Allel, wo nichts ist, wo keine Aktivität ist, oder hier verschiedene Allele, wie hier bei dem P1, wo das Gen unterschiedliche Effekte hatte im räumlichen Verhalten dieses Kolbens. Da das ein ganz wichtiger Begriff ist, darf ich nochmal vielleicht ein zweites Beispiel wählen, wie man das sich vorstellen kann, wenn einem der Begriff schwerfällt zu verstehen. Ich glaube, das ist unschwer, das Konzept einer Tomate. Also würden immer sagen, das ist eine Tomate. Ich glaube, wir würden auch unschwer, oder die meisten von uns würden bei den meisten dieser Bilder sagen, das ist eine Tomate. Bei dem vielleicht, da würden vielleicht die nicht wirklich sattelfesten Botaniker sagen, man weiß es nicht, es könnte auch Flaschenkürbis sein oder sowas ähnliches. Aber einigen muss da drauf, das sieht irgendwie alles wie Tomate aus. Also das heißt, hier haben wir das Konzept der Tomate, das Gen, eine Metapher, ne? Und hier haben wir die verschiedenen Varianten der Tomate. So müssen Sie sich eigentlich vorstellen, dass das Konzept des Gens, das macht etwas, ist eine Tomate in diesem Fall, ne? Und die verschiedenen Varianten, die halt so aussehen. So, also, jetzt haben wir eine Vorstellung bekommen, dass Gene variabel sind, dass es verschiedene Varianten von Genen gibt. Also nicht eine einzige Form eines Gens, sondern im Falle dieses Enzyms macht das Gen ein Enzym, aber es gibt verschiedene Varianten, das ist einmal da aktiv, da mehr aktiv, vielleicht auch eine Spezifität ist was anderes. Also wir haben Variabilität über diese Genvarianten, über diese Allele, wie der Genetiker sagt. Und jetzt die nächste Frage, wie wird denn dieses Gen in Funktion übersetzt? Ich habe nur gesagt Gen und da Funktion, Protein, Merkmal. Wie wird das Gen in Funktion übersetzt? Was läuft da ab? Ja, erstmal, was ist denn überhaupt ein Gen? Oder was ist denn der Stoff, aus dem Gene sind? Und da sieht man hier, ist so eine Wendeltreppe. Ne? Also das Erbmaterial besteht aus einer Wendeltreppe und diese Wendeltreppe, das ist für die Chemiker, das ist Desoxyribonukleinsäure. Ne? Und wir sehen, dass da zwei Stränge aufgebaut sind, also zwei Stränge sich so helixförmig umwinden und dass da so Leitersprossen dazwischen sind. Und wenn wir uns diese Leitersprossen im Detail anschauen, dann ist es eigentlich ganz einfach. Dann sind das eigentlich immer vier Buchstaben, A, G, C, T, ne, die in unterschiedlichen Kombinationen vorkommen können. Und wir sehen, dass auf dem Gegenstrang, also der da damit paart, nicht völlig Beliebigkeit herrscht, sondern es gibt immer exakte Paarung. Also A immer mit C, G immer mit C, ist egal auf welcher Seite G oder C steht, T mit A und so weiter und so fort. Also hier haben wir die Sprache des Genoms, sind eigentlich nur vier Buchstaben. Ne? Vier Buchstaben A, G, C und T. Dafür hat es auch wieder einen Nobelpreis gegeben. Und den Nobelpreis haben diese beiden jungen Herren, damals waren die ganz jung, das war in den 50er Jahren, ich glaube, die waren auch unter 30 Jahren, als sie den Nobelpreis bekommen haben. Das ist ja Watson und Crick. Ja, jetzt sagen wir also, ein Gen, also Gene bestehen aus diesen vier Buchstaben, diesen Basen, wie die Biologen oder Chemiker sagen. Aber was ist denn mit Proteinen los? Aus wie sind denn Proteine aufgebaut? Und wenn wir uns Proteine anschauen, dann sehen wir das Schlamassel. Hier ist so ein wurstförmiges Gebilde, das soll mal ein Protein sein, das können wir runterdestillieren, da sehen wir so eine Kette von einzelnen Bausteinen von Aminosäuren. Und hier sind sie alle aufgezählt, die es bei Proteinen gibt, und da steht unten drunter 20. Es gibt also 20 Aminosäuren. Aber wir haben nur vier Buchstaben. Das heißt also, wir müssen das Problem lösen, wie ich mit vier Buchstaben jetzt 20 verschiedene Aminosäuren kodieren kann. Und ich glaube, das ist eigentlich einfach, ich muss Kombinationen machen, ich muss Kombinatorik machen. Und die Natur hat Kombinatorik gemacht und das Resultat ist, dass ich brauche drei Buchstaben, um eine Aminosäure zu kodieren. Das kann man ausrechnen, wie viel ich dann brauche. 20 Aminosäuren habe ich, also wenn ich drei habe, habe ich deutlich mehr, als ich brauche. Und da sehen wir das zum Beispiel, schauen wir uns diese Aminosäure Leucin an, da habe ich sechs verschiedene Möglichkeiten, auf der DNA zu kodieren, da soll Leucin rauskommen. Und so weiter und so fort. Prolin gibt es, wenn ich sehe, vier. Aber es gibt auch welche, da gibt es nur eine einzige. Wo ist sie hier, Methionin? Wo sehe ich sie? Ich sehe sie nicht. Da ist sie, Methionin. Eine einzige Aminosäure. Das heißt also, die vier Buchstaben auf der Genebene, auf der Genomebene, sind über Kombinatorik, drei müssen es sein, in der Lage, jetzt die Bausteine, die Aminosäuren von Proteinen zu kodieren. So, jetzt haben wir die Verknüpfung Gen und Protein gemacht und die Kodierungsinformation entschlüsselt. Ich habe immer noch nicht erklärt, wie das abläuft, wie jetzt dieser Prozess vom Gen zum Protein wirklich abläuft. Und das zeigt das nächste Bild. Das zeigt nämlich, dass da Stufen zwischengeschaltet sind. Wenn wir hier das Gen haben, diese Erbanlage, da ist zwischengeschaltet diese sogenannte Boten-RNS oder im englischen Jargon als Messenger-RNA, als mRNA bezeichnet. Das heißt, dieses Gen, die Information dieses Gens wird abgelesen. Das ist ähnlich wie früher, als sie, wenn man Software kaufte, hat man immer nicht das Original verbraten, sondern hat immer eine Kopie von der Software gemacht. Also das Original bleibt unbelastet, aber ich mache eine Kopie davon, diese Boten-RNS. Und diese Boten-RNS geht dann an die Proteinsynthese, Fabriken der Zelle, die Ribosomen. Und dann wird die Information abgelesen und daraus entstehen die Proteine und die können dann ein Merkmal machen. Ja, also ein Gen macht über eine Messenger-RNA letztlich ein Protein. Es ist aber die Frage, Wie wird denn die Aktivität von Genen überhaupt gesteuert? Also sind Gene immer aktiv oder habe ich Steuerungsmöglichkeiten, dass ich die Aktivität von Genen im Raum und möglicherweise in der Zeit steuern kann? Also wenn wir an die Blüte denken, da waren ja nur die Blütenblätter waren gefärbt und nicht die Laubblätter. Ne? Und beim Maiskolben, na gut, wenn wir die Pflanze uns angeschaut hätten, dann wäre die Pflanze grün gewesen. Das heißt also offensichtlich sind diese Farbgene, die da diese Farben verursachen, nicht überall in der Pflanze aktiv, sondern nur an bestimmten Orten. Ja, und da kommt jetzt ein neuer Spieler ins Geschäft rein, nämlich, wenn wir uns fragen, wodurch wird denn die Aktivität, dieses Ablesen der Gene gesteuert, dann kann man sagen, vereinfacht sagen, vor diesen kodierenden Bereichen eines Gens, also dort, wo die Information für das Protein kodiert ist, dort vor diesem Bereich befindet sich eine Steuerregion, biologisch Promoter genannt, die dafür sorgt, wann und wie dieses Gen dahinter, diese Strukturgen dahinter abgelesen wird. Und ich will mal zwei Beispiele bringen aus der eigenen Arbeit. Hier sehen wir zum Beispiel zwei verschiedene Steuerregionen und dahinter haben wir einfach so ein künstliches Farbgen fusioniert, hat nichts mit diesen Anthocyanen zu tun, ne? Glucuronidase-Gen. Und das macht, wenn ich den entsprechenden farblose Substanz anbiete, kann das daraus eine blaue Farbe machen, also einen blauen Farbstoff. Und da sehen wir, wenn wir uns hier im Blattquerschnitt anschauen, dass diese Steuerregion, die macht dieses Gen, dieses Farbgen nur aktiv in diesen Zellen hier. Ne? Und diese Steuerregion zeigt genau das Komplementäre. Ne? Das Gen ist nur aktiv in diesen Zellen, die hier für die Botaniker die Leitbündel umgehen. Also ein gutes Beispiel, schönes Beispiel dafür, wie so eine Steuerregion die räumliche Transkription, das räumliche Ablesen eines Gens kontrollieren kann. Aber diese Steuerregionen können noch mehr und das zeigt das nächste Bild. Ne? Hier habe ich ein Bild entnommen einer Arbeit, wo eine Steuerregion vor ein Farbgen, vor dieses Guss fusioniert worden ist, dass ein Kältesignal wahrnehmen kann, also das Signale der Kälte wahrnehmen kann. Hier sehen wir eine Pflanze, das ist eine Arabidopsis-Pflanze, in der Wärme, farblos, also passiert nichts. Und hier sehen wir die gleiche Pflanze oder eine ähnliche Pflanze, die einfach einem Kälteschock unterzogen worden ist. Und da sehen wir, das Gen ist angeschaltet worden, dieses Farbgen, und es ist blau. Also das heißt, diese Promotoren, diese Steuerregionen können nicht nur die räumliche Expression von Genen bestimmen, sondern die können auch Signale von außen. Und Signale von außen können daran geleitet werden, sodass dann solch ein Gen auch in Abhängigkeit von Signalen von außen, Kälte oder Licht oder was auch immer, exprimiert wird. Okay, ich hoffe, es ist klar geworden, ne? Aus welchen Stoffen bestehen Gene, was machen Gene, Eiweiße und wie wird die Information vom Gen abgerufen, dass solch ein Eiweiß, solch ein Protein gemacht wird. Und damit kommen wir jetzt zur vorletzten Frage in diesem kleinen Exkurs in die Genetik, nämlich die Frage, wie sind denn Gene in der Zelle angeordnet? Also wo kommen Gene in der Zelle vor? Und ich werfe jetzt einen Blick auf die Pflanzenzelle und nicht auf die tierische Zelle. Dann sehen wir, dass in der Pflanzenzelle es drei verschiedene Orte gibt, wo Gene vorkommen, wo genetische Informationen vorkommen. Das ist einmal der Kern, den haben wir auch und den haben die Tiere auch. Also wir als Tiere auf jeden Fall, auch die Pilze. Ne? Der Kern kommt überall vor. Dann gibt es Mitochondrien, für die Nicht-Botaniker und Nicht-Biologen unter ihnen die Kraftwerke der Zelle, wo also gewissermaßen aus Kohlenhydraten, die angeliefert werden, Bruchstücke, woraus nachher Energie gemacht werden kann. Oder hier die Plastide, der Chloroplast, der Photosynthese betreibt. Auch dort gibt es DNA. Also in all diesen drei Orten gibt es DNA, an allen diesen drei Orten gibt es Gene. Also bei der Pflanzenzelle haben wir an drei verschiedenen Orten. Bei uns und bei den Pilzen haben wir nur an zwei verschiedenen Orten. Okay, hier kommen also überall Gene vor. Jetzt fokussieren wir uns nur mal auf dieses Hauptgenom einer Pflanzenzelle. Die sind von den Anzahlen der Gene her, sagen wir, vernachlässigbar. Da ist nichts, also nicht von dem, was da drauf ist, aber wenn man nur einfach Quantitäten sagen, kann man die vernachlässigen. Da ist nicht viel drauf. Aber schauen wir mal, wie viele Gene gibt es denn hier im Kern? Und ich habe mal zusammengestellt diese Serie von Organismen. Hier unten der Influenza-Virus, der vor einiger Zeit da wieder sein Unwesen trieb. Der schafft das mit 11 Genen, so ein ja, uns zu ärgern. Ne? Also 11 Gene hat er nur, mehr nicht. Wenn wir jetzt so Bakterien gehen, da sind es über den Daumen gepeilt 4.000 bis vielleicht 10.000 Gene bei den ganz komplizierten Bakterien. Jetzt gehen wir in die Tiere rein, Fruchtfliegen, Huhn, kommen wir von 14.000, 16.000 oder 17.000 und dann sehen wir, der Mensch hat eigentlich nicht viel mehr als das Huhn, ne? Also 5.000 mehr. Also okay, aber was mich besonders freut, schauen wir uns mal die Weinrebe hier oben an. Die hat 30.000 Gene. Ich möchte jetzt nicht daraus schlussfolgern, was mit der Weinrebe verglichen zu Menschen los. Also hier haben wir 30.000 Gene, der Mensch hat ungefähr 22.000 Gene. Das klingt nicht viel. Wenn wir nochmal zum Thema zurückkommen, das ich ja gestellt habe vorhin, wie kann man denn Variabilität erklären? Wie, ne? Aber wenn man jetzt mal kalkuliert, nehmen wir an, 20.000 Gene hätten wir, und wir nehmen mal an, für jedes Gen eines Organismus hätten wir in der Population hätten wir nur 10 verschiedene Varianten, 10 Allele. Ja, wie viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es? Ich habe es hier aufgeschrieben, weil ich es mir nicht merken kann. Ne? Das ist 10 hoch 20.000. 10 hoch 20.000 Kombinationsmöglichkeiten. Ne? Wenn alle Gene völlig unabhängig voneinander, oder alle Allele eines Gens völlig unabhängig voneinander miteinander kombiniert würden. Das ist eine verdammt große Zahl. Ne? Damit Sie das in den Kontext stellen können. Wie viele Atome enthält das Weltall? Das ist nicht so viel. Ne? Das ist weniger, deutlich weniger. Ne? Das heißt also, wenn man sich vorstellt, wir haben 20.000 Gene, dann kann man sich wirklich vor Augen führen. Und wir hätten nur 10 Allele in einer Population beim Menschen. Wahrscheinlich viel, viel mehr. Dann kann man sich schon vorstellen, leicht vorstellen, dass jeder Mensch oder jeder Organismus einzigartig ist. Ne? Das heißt, von seinem Gen-Allel-Bestand her ist er einzigartig. Keiner gleicht eigentlich dem anderen. Es sei denn, wir machen Inzucht, ne? Und dann haben wir Einförmigkeit. Ne? So, jetzt wo sind, bleiben wir bei dem großen Genom da im Kern, wie sind denn die Gene in diesem Genom angeordnet? Und das ist eigentlich auch ganz einfach, da haben wir diese großen Vererbungseinheiten, die Chromosomen, wo halt eben so wie so kleine Knödel da oder was auch immer, die so eine Geneinheit jeweils sukzessive angeordnet ist. Hier habe ich nur, was ist das hier, sagen wir mal ein bisschen mehr als 10 aufgeführt. Ne? Aber das sind natürlich in der Realität Tausende von Genen auf solch einem Chromosom hintereinander angeordnet. Immer wieder Steuerregion, kodierender Bereich. Organismen haben nicht nur ein Chromosom, ne? Sondern die haben mehrere oder viele. Und hier sehen wir es beim Mais so schön. Ja, hier kann man diese einzelnen Chromosomen kann man anfärben mit bestimmten Farbstoffen, die binden da dran. Und wenn man das schematisch darstellt, dann sieht man, wie solche Chromosomen aufgebaut sind. Ne? Da haben wir hier oben solche Kappen, die die Enden der Chromosomen andeuten. Ne? Und hier in der Mitte haben wir solche Zentromere, die eine ganz wichtige Rolle spielen, wenn diese Chromosomen bei der Zellteilung auseinandergezogen werden müssen. Ne? Also hier sehen wir, dass ein Mais eine Chromosomensatz von 10 mal 2, also 20 Chromosomen insgesamt hat. Ja, zur letzten Frage, wie werden Gene denn vererbt? Also wie werden die Gene von einer Generation auf die nächste Generation weitergegeben? Wenn wir uns mal ausgehen von einer Geschlechtszelle, einem Spermium oder hier einer Eizelle, hier habe ich mal 4 Chromosomen nur hingemalt, ja, dann ist klar, wenn die beiden sich zusammentun, bilden eine Zygote und daraus entsteht der ganze Körper, dann haben wir hier nachher das Doppelte an Chromosomen, wie wir bei den beiden Geschlechtszellen haben. Ne? Nämlich 4 mal 2 gibt 8. Wenn jetzt hier wieder raus, wenn die Geschlechtszellen so aussehen, würden wir den Chromosomensatz hochschaukeln. Das heißt, wenn sich Geschlechtszellen bilden, muss immer der Chromosomensatz des Körpers muss wieder reduziert werden auf den einfachen Chromosomensatz. Und das ist ein ganz entscheidender Prozess, den auch der Pflanzenzüchter jetzt im Auge hat. Nämlich, was passiert denn dabei, wenn jetzt wieder dieser Chromosomensatz in den Geschlechtszellen von 2n runter reduziert wird auf 1n. Und das habe ich Ihnen auf der nächsten Folie veranschaulicht. Ne? Was da passiert ist, dass diese zueinander passenden Chromosomen, die entsprechenden Chromosomen, die von dem Vater, von der Mutter her kommen, dass die sich zusammenlegen. Und was die dann machen ist, die legen sich so zusammen, dass hier, wo überall die X sind, da kommt es zum Brechen der Chromosomen und zur Neukombination. Und da sieht man hier war das ganze Chromosom nur mit gelben Allelen besetzt, ne? Und hier nur mit blauen Allelen. Und wenn die Überkreuzung stattgefunden hat, dieses Crossing Over, dann sehen wir, dass wir jetzt plötzlich Mosaike haben. Das ist so wie ein Chromosom, gelbe Anteile und blaue Anteile haben. Das heißt, immer wenn sich Geschlechtszellen bilden, werden die väterlichen und mütterlichen Chromosomen selbst durcheinander gewirbelt. Es wird genau gemischt. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Also, Chromosomen kennen wir. Wir wissen, was bei der Vererbung passiert, dass vorher, wenn die Geschlechtszellen sich bilden, diese Überkreuzung stattfinden und dann die Chromosomen mosaikartig wieder neu zusammengebaut werden. Aber immer noch die Frage beantwortet, was sind die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung? Und da kommt ein neuer Hero zustande, Augustiner oder Benediktiner, kann ich mir auch nicht merken. Augustiner Mönch, ne? Okay, da keiner mir widerspricht, sage ich einfach Augustiner Mönch. Ne? Also ein Mönch, der also nicht nur Theologie gemacht hat, sondern der ein Naturforscher war. Ne? Und dieser Gregor Mendel, der in Brünn in heutigen Tschechien gearbeitet hat, der war der Erste, der angefangen hat, einfach Gesetzmäßigkeiten zu erkennen. Das heißt, wie wird vererbt? Und ich will Ihnen zwei oder drei Folien zeigen, um die ganzen Versuche, die Mendel gemacht hat, so zu veranschaulichen. Er hat an Erbsen gearbeitet. Und da sieht man hier, wenn man die Samen der Erbsen anschaut, dann hat man hier einmal grüne und einmal nicht grüne. Man hat aber auch verschrumpelte Erbsen oder glatte Erbsen. Wenn wir uns die Schoten der Erbsen anschauen, wieder, die können grün gefärbt sein, die Schoten, oder sind gelb gefärbt. Oder welche Farbe auch immer. Oder hier sehen wir glatte Oberfläche und hier sehen wir verschrumpelte, wo die Schotenwand sich so angelehnt hat an die darunter befindlichen Samen. Oder schauen wir uns hier die Blütenfarbe an. Ne? Weiß und gefärbt, das haben wir ja schon mal in den Ipomeen gesehen. Und was Mendel gemacht hat, der hat angefangen zu experimentieren. Der hat versucht zu verstehen, was passiert. Also hat also gezielt jetzt Spermien, also Pollen, von der einen Pflanze auf die Eizellen, auf den Griffel der anderen Pflanze übertragen. Also das kann man schon so zu Hause machen. Ne? Wenn Sie sowas machen, ne, können Sie einfach kreuzen. Und was Mendel herausgefunden, was habe ich jetzt gemacht? Was kommt davon, wenn man so viele Knöpfe hat? Wer kennt sich denn mit dem... Also ich habe irgendetwas gemacht, was nicht sein soll, ich stelle es einfach mal aus. Das ist immer gut eigentlich. So, ja. Das ist immer interessant, wenn sowas in einer Vorlesung mit 450 Studenten passiert. Und der Vortragende oder der Dozent ist plötzlich hilflos. Es wird sehr gern gesehen von Studenten dann. Also, da bei den Kreuzungen und gehen wir weiter, dass dann Mendel einfach Vererbungsregelmäßigkeiten entdeckt hat. Und ich will auf die Regelmäßigkeiten nicht eingehen. Ja, und eigentlich Mendel bzw. seine Nachfolger, das waren eigentlich die Begründer der wissenschaftlichen Pflanzenzüchtung. Also im Endeffekt kann man sagen, Pflanzenzüchtung ist eigentlich angewandte Genetik. Die Gesetzmäßigkeiten der Vererbungslehre wende ich einfach auf Kulturpflanzen an. Und ich möchte jetzt im Folgenden an zwei Beispielen versuchen zu erläutern, was so ein Pflanzenzüchter eigentlich macht. Fangen wir mal mit der ersten Folie an. Ein Pflanzenzüchter spielt nicht nur darum, sondern der hat ein Ziel vor Augen. Der muss ein Produkt liefern, einen Samen liefern, eine Pflanze liefern, die besser ist. Also die den Konkurrenten aussticht von einer anderen Firma, wenn es ein kommerzieller Pflanzenzüchter ist. Ne? Und da ist an oberster Priorität immer noch mehr, also hohe Erträge. Bei all diesen Massenprodukten wird ein Bauer nicht nach der Farbe des einzelnen Samenkorns bezahlt, sondern nach der Masse. Bis auf Tomaten. Also wenn Sie Tomaten züchten, da ist jedes Samenkorn, das kostet ein paar Euro teilweise. Ne? Also Tomaten sind gut, ne? Also, aber Weizen kriegen sie nichts für ein Korn. Also die müssen Masse haben. Ne? Dann ist natürlich, sagen wir mal, im Weizen, wenn ich den Weizen zum Beispiel nehme, um Brot zu erzeugen, ne? Oder ich nehme den Weizen für andere Sachen, dann brauche ich gewisse Qualitäten. Im Falle beim Weizen will man eine gute Backqualität haben. Das Brot soll also nicht so pampig sein, sondern es soll gelockert sein. Ne? Das heißt, da ist ein Züchter schon daran interessiert, jetzt nicht irgendeinen Weizen zu haben, der so eine Pampe gibt, sondern ein lockeres Brot, was uns schmeckt. Ne? Oder, ich denke jetzt mal an das Rapsöl. Das Rapsöl der früheren Zeiten, als Raps ist vor, über den Daumen gepeilt, vor vielleicht 100 Jahren angefangen worden, so richtig zu domestizieren, also richtig so anzubauen. Da war im Rapsöl immer noch so eine, hier steht Urukasäure, das ist eine Fettsäure, eine langkettige Fettsäure, mit der wir nichts anfangen können. Ich glaube sogar, die macht uns Ärger. Ne? Also die muss da raus. Und was die Züchter gemacht haben, die haben einfach durch ihre Züchtung eine Sorte hergestellt, wo die keine Urukasäure mehr macht. Also bessere Qualität, was auch immer das heißen mag. Ne? Der dritte Punkt, was so einen Züchter interessiert, wenn der Bauer Pflanzen anbaut, dann möchte er nachher was haben. Und er ist strikt dagegen, dass Kartoffelkäfer oder Insekten oder Pilze ihren Tribut von den Kulturpflanzen fordern. Das heißt, er möchte eigentlich im Idealfall, dass seine Pflanzen resistent gegen all diese Bande von Angreifern, Viren, Bakterien, Pilze, Insekten und was auch immer. Also das heißt, ein Zuchtziel ist, Pflanzen herzustellen, die resistent oder zumindest tolerant gegenüber diesen Pflanzenschädlingen sind. Aber es sind ja nicht nur Lebewesen, die die Pflanze attackieren, sondern es sind auch äußere Faktoren, abiotischer Stress. Ich weiß nicht, wer die Zeitung gelesen hat, die Kalifornier, denen geht es ja demnächst dreckig, ne? Weil die kein Wasser mehr haben. Wenn man dann dieses kalifornische Längstal anschaut, wo da Mandelbäume wachsen, also richtig wasserintensive Pflanzen, dann werden die echt was zu tun haben. Das heißt, also wenn jetzt ein Pflanzenzüchter ihnen Mandelbäume liefern könnte innerhalb von ein paar Jahren, die mit weniger Wasser den gleichen Ertrag lieferten, dann wäre das der Hit. Ne? Das heißt also, auch Pflanzenzüchter sind daran interessiert, Pflanzen zu züchten, die zum Beispiel mit weniger Wasser auskommen. Ne? Beziehungsweise, weil wir Gros der Landwirtschaft wird ja bewässert, bewässert, bewässert. Und immer wenn sie wässern und da ist hohe Verdunstung, dann bleiben immer Salze im Boden zurück. Das heißt, wir haben überall auf der Welt eine beginnende Versalzung der Böden. Und manche Kulturpflanzen lieben das überhaupt nicht. Ne? Also das heißt, Kulturpflanzen zu haben, die mit Salz zurechtkämen, die also ein bisschen Salz tolerieren, wäre auch nicht schlecht. So, also das ist die Wunschliste, die so ein Pflanzenzüchter vor Augen hat, wo er entsprechend der Pflanze, die er bearbeitet, oder der Zielgruppe, an denen er es verkaufen will, halt eben beim Saatgut auf diese verschiedenen Faktoren züchtet. Natürlich, der Traum ist, alles zusammen zu haben. Also eine Pflanze, die super Ertrag liefert, die resistent ist gegen alle möglichen Schadinsekten oder Schadpilze und die natürlich auch noch mit Kälte und Hitze umgehen kann. Also das ist der Traum, aber eierlegende Wollmilchsäure gibt es bekanntlich nicht. Ja, ich habe Ihnen was über Gene erzählt, was Gene sind, wie sie in Funktionen übersetzt werden. Ich habe diese Wunschliste hier, was ein Pflanzenzüchter macht, welche Eigenschaften er gerne haben wollte. Und bei Mendel oder bei dem Beispiel, die ich gebracht habe, hatten wir konnten Sie den Eindruck gewinnen, dass ein Gen immer eine ganz bestimmte Eigenschaft macht. Ne? Also ein Gen macht eine Eigenschaft. Das ist aber eine ganz, ganz grobe Vereinfachung. Mendel hat Glück gehabt, dass er für die Entdeckung seiner Vererbungsgesetze solche einfachen Eigenschaften, die ja, nein sind. Das Gros dieser Vereigenschaften, die einen Züchter interessieren, sind aber nicht so einfach wie bei Mendel. Ein Gen macht ein Merkmal, sondern das Gros der Eigenschaften ist, das Merkmal, was auch immer das sein mag, da sind eine ganze Batterie von Genen dran beteiligt, dieses Merkmal zu verwirklichen. Und das gilt auch für uns. Alle die Eigenschaften, die wir haben, angefangen von was ich was, das sind immer mehrere Gene oder viele Gene, die eine Eigenschaft kodieren. Also, wir nennen das polygenische Vererbung im Gegensatz zu monogenischer Vererbung. Und ich will Sie nicht ärgern, wie solche Vererbungsmuster aussehen. Ich ärgere meine Studenten immer. Ich mag das, aber die mögen das überhaupt nicht, weil das nämlich abstrakt wird. Ne? Also lassen wir das lieber sein. Also der Züchter hat im Hinterkopf, da ist nicht nur ein Gen für etwas verantwortlich, sondern es sind mehrere Gene möglicherweise, die die Eigenschaft kodieren. Ja, was macht so ein Züchter? Der macht eigentlich immer das Gleiche. Und das ist nicht negativ gemeint, sondern er hat immer das gleiche Schema oder das gleiche Modell, wie er vorgeht. Wenn ein Züchter eine bessere Pflanze herstellen will, besser als die Ausgangspflanze, dann braucht er Variation. Das heißt, er braucht eine Fülle von unterschiedlichen Allelen. Er braucht also Variation. Wenn er keine Variation hat, braucht er gar nicht erst anzufangen. Er braucht also in seinem Genpool, in der Pflanze, mit der er arbeitet, mit der er züchtet, braucht er für das Merkmal Unterschiede. So, wenn er solche Unterschiede hat, dann ist der nächste Schritt, er selektiert aus. Er selektiert aus, sagt, diese Pflanze, also dieser Weizen, ist resistent gegenüber dem Schwarzrost. Die andere Weizenrasse, die ich da aus der Türkei bekommen habe oder wo auch immer her, ist es nicht. Also ich selektiere auf das Merkmal aus, was ich haben will. So. Und dann, er selektiert und dann ist eigentlich das Schema immer das gleiche. Ich kreuze, breche die Kopplung der Gene auf den Chromosomen auseinander, kombiniere neu, also kombiniere die Allele meiner Kreuzungspartner neu und der Zyklus beginnt wieder. Ich selektiere. Und so mache ich, also vereinfacht gesagt, solche iterativen Zyklen, dass ich immer wieder breche, möglicherweise neue Gen, also neue Varietäten damit in die Kreuzung einführe und selektiere und hoffe schließlich, dass ich so am Ende dieses ganzen Prozesses halt eben ja, eine Sorte habe, die ich haben will, die Eigenschaften hat, die ich gern möchte. Ich möchte Ihnen das mal am Beispiel der Tomate vor Augen führen, wie man das macht. Die haben wir auf der Seite rechts, die Wild-Elite-Sorte, also die Kultursorte und hier hinten so eine Wildtomate. In diesem Fall ist die grün, die andere, die ich Ihnen gezeigt habe, war rot. Aber es gibt auch solche grünen Wildtomaten. Ne? Also beispielsweise, wenn ich genetische Vielfalt haben will, dann ist ein Reservoir für Vielfalt sind diese Wildsorten oder diese ganz alten Kulturrassen, die es da noch gibt, Kulturlandrassen. Da ist noch Vielfalt drin. In unserem heutigen Saatgut ist häufig Einfalt. Also wenig vorhanden, weil alles optimiert worden ist, sind wenige Variationen da. Also wenn ich Variation brauche, Wildtomaten oder solche nicht adaptierten Rassen, so was macht er? Er sucht erstmal eine Eigenschaft, die er haben will. Also er sucht erstmal. Zweiter Schritt, er kreuzt. Und hier sehen wir zum Beispiel, was bei dieser Kreuzung mal rauskommt. Das ist jetzt eine reale Kreuzung und keine gefakte Kreuzung. Ne? Dani Samir hat das gemacht, die Wildtomate gekreuzt mit dieser Elite-Sorte. Ja, und da rauskam, ja, also kleinere Tomate, nicht mehr ganz so grün, ein bisschen Rotschimmer, kam das hier raus. So, der nächste Schritt, den ein Züchter häufig macht, ist, dass er sagt, was will ich denn jetzt haben? Dass er dann sagt, wenn er so eine Kreuzung macht hier zwischen Elite-Sorte und Wildart oder anderer Sorte, ne, kreuzt die, kriegt die F1 raus, dann fängt er an zum Beispiel, dass er sagt, ich möchte aber auf dem Chromosom 1, da oben im Kopf des Chromosoms, am Kopf, da liegt ein Gen, was mich interessiert. Ne? Also versucht er jetzt dieses Gen oder diesen Bereich, Gen gar nicht, diesen Bereich in eine Kultursorte einzukreuzen. Ne? Und so weiter und so fort. Und das Resultat hier, der Dani Samir hat es mal nicht gemacht, hat es mal gemacht, um Formen und Farben zu kommen. Hier sehen wir, was bei solchen Einkreuzungen rausgekommen ist. Alles aus dieser Kreuzung, diesem mickrigen grünen Wildtomaten und diese große Kultursorte. Und sehen Sie, was da für allein von der Tomatenform her für unterschiedliche Linien rausgekommen sind. Ne? Also schon, wenn man diese beiden vergleicht, da war mehr an Variationen drin, als man denen angesehen hat. Ne? Hier sehen wir diese unterschiedlichen Sachen. So, also, das typische Geschäft eines Züchters. Der Maiszüchter, der Weizenzüchter, der Reiszüchter machen im Prinzip sowas Ähnliches. Das würde ich mal als die klassische Pflanzenzüchtung bezeichnen wollen. Aber schon seit längeren Jahren, 100 und mehr Jahren, gibt es, ich würde es mal als die unkonventionelle Pflanzenzüchtung. Und die unkonventionelle Pflanze, so wie ich es mal einfach definiere, mit Anführungszeichen unten und Anführungszeichen oben, das ist die Frage, wenn man jetzt in der Spezies, in der Art, in der man arbeitet, also sagen wir mal der Weizen, gibt gutes Brot, ne? Aber der Weizen ist verglichen zum Beispiel zum Roggen, ganz andere Art, hat der Weizen Nachteile. Der Roggen ist viel robuster. Der Roggen wächst auf ärmeren Böden. Der Roggen ist auch von den Krankheiten teilweise her einfach besser aufgestellt. Also Ja, kann man denn eigentlich jetzt, kann man Kreuzungen zwischen Arten machen? Biologen sagen, eigentlich darf man das nicht, ne? Aber also kann man das machen? Und die Pflanzenzüchter haben es gemacht. Die haben gekreuzt und nicht die Pflanzenzüchter, die haben nachher angefangen. Aber hier in dem Fall haben eigentlich die Natur hat sowas schon gemacht. Die Natur ist also völlig promiskuös veranlagt. Ne? Das heißt, hier gibt es einen Urweizen, Einkorn. Ne? Und das ist einfach, was passiert ist, dass das Einkorn sich mit einer ganz anderen, mit einer anderen Art, dem Wildgras hier Aegilops speltoides, gekreuzt hat. Und da kam jetzt plötzlich diese Emma-Reihe raus. Also das heißt, sowas passiert ganz selten, muss nicht klappen, aber kann passieren. Dass also Arten, dass man untereinander Artkreuzungen bekommt. Ne? Und gerade beim Weizen ist es so, da hat es nochmal eine zweite Kreuzung gegeben, da ist nochmal eine ganz andere Spezies hier. Wo ist hier oben? Da das Aegilops squarosa, das Gänsefußgras, das hat sich mit diesem Emmer gekreuzt. Und daraus ist eigentlich der Weizen entstanden, den wir heutzutage essen. Also der Weizen, der Backweizen heutzutage, ist das Resultat eigentlich von Kreuzungen, von Bestäubung, Befruchtung zwischen Arten. Also der Züchter, die Frage, kann der Züchter das auch machen? Kann er das steuern? Das ist ja zufallsmäßig damals passiert, vor zigtausenden von Jahren. Und da möchte ich Ihnen ein Beispiel zeigen, nämlich diese Kreuzung zwischen Weizen und Roggen. Nicht zwischen dem Weichweizen, also dem Backweizen, sondern dem Hartweizen, aus dem Pasta hergestellt wird. Ne? Da haben wir also den Hartweizen mit dem Roggen gekreuzt. Ja? Und die Chromosomensätze stimmen nicht miteinander. Aber was rausgekommen ist, ist nachher eine Pflanze, die steril war, ne? Und dann hat man die Pflanze den Chromosomensatz aufgedoppelt und da rausgekommen ist diese Pflanze Triticale. Also eine künstlich erzeugte Art, die vermehrt werden kann und die in Deutschland keine so große Rolle spielt, glaube ich, aber die sehr robust ist, die vor allen Dingen vielfach als Viehfutter verwendet wird oder weil sie so robust ist, auch in Gegenden, wo die klimatischen Verhältnisse nicht so lieblich sind wie bei uns, angebaut wird. Das heißt also, Der zweite unkonventionelle Schritt ist, dass der Züchter sogar zwischen den Arten Kreuzungen durchführen kann. Das muss nicht immer hinhauen, aber das kann hinhauen. Und das ist die zweite große Variante, die der Züchter hat. Und ich hoffe, ich habe Ihnen heute vor Augen führen können, ne, dass ein klassischer Züchter, der konventionell oder meiner Diktion unkonventionell arbeitet, eine ganze Menge erzeugen kann von Sorten, die wir immer noch brauchen. Und wenn man sich die Züchter anschaut, dann bin ich immer beeindruckt, mit wie wenig Wissen von den Mechanismen, die dahinter sind, mit diesem einfachen Repertoire von Genetik und angewandter Genetik, schaffen sie es immer, Sorten zu züchten, die eigentlich jedes Jahr immer noch ein bisschen besser sind als vorher. Also hier sieht man mal, wenn ich ein gutes Konzept vor Augen habe, ich verstehe, wie das abläuft, kann ich mit so einem Konzept auch in diesem Fall jetzt praktisch etwas machen und etwas gestalterisch machen, was in diesem Fall den Menschen durchaus sehr nutzt. Ja, damit bin ich am Ende des Vortrags angelangt. Ich hoffe, ich habe Ihnen zeigen können, wie jetzt der erste Schritt der wissenschaftlichen Revolution, nämlich in die Pflanzenzüchtung eingedrungen ist und dazu geführt hat, dass wir Pflanzenzüchtung nicht wie vorher die Urmenschen einfach nur mit Gefühl oder Bauchgefühl machen konnten, sondern wie wir gesetzmäßig rangehen konnten, weil wir wussten, wie Gene, wie Erbanlagen vererbt werden. Ne? Und ich werde dann in der nächsten Stunde, also nächste Woche, da werde ich bei dieser wissenschaftlichen Revolution bleiben, aber dann ein Thema aufgreifen, also Mendel ist ungefähr, wie gesagt, Anfang oder die Entdeckung der Anfang der Pflanzenzüchtung wissenschaftlicher Art ist etwa Anfang des letzten Jahrhunderts passiert. Und ich werde Ihnen dann noch ein Beispiel zeigen, wo wieder eine Revolution stattgefunden hat, nämlich eine Revolution, die es erlaubt, jetzt nicht mehr einfach Genome durcheinander zu würfeln und da kommt irgendwas bei raus und wir können das eigentlich nicht steuern, sondern wie wir gezielt Gene in Arten einfügen können. Und damit, wenn man vom Züchter her kommt, wiederum Diversität nutzen, um neue Produkte, um neue Sorten zu züchten. Aber das nicht heute, sondern das nächste Mal. Und ich darf Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken.